Mein Gast heute, Pascal Luig. Herr Luig, Sie sind einer der Koordinatoren der Kampagne Stopp Airbase Rammstein. Was bringt es eigentlich, in Rammstein gegen die Militärbasis der amerikanischen Armee zu demonstrieren?
Diese Frage höre ich oft. Was bringt es überhaupt, sich gegen die Militärbasis zu wenden? Weil ich kriege solche Sachen gesagt wie, die Amerikaner werden doch niemals verschwinden. Was bringt es überhaupt? Das wird sich niemals auflösen, diese Basis. Der Drohnenkrieg wird weitergehen. Aber das ist eigentlich so nicht richtig. Also wenn wir uns die Kampagne Stopp Airbase Rammstein angucken, können wir sehen, dass wir schon ziemlich viele Erfolge erreicht haben. So ist zum Beispiel, ist es dazu gekommen, dass im letzten Jahr das Auswärtige Amt in Form von Michael Roth von der SPD zugeben musste, dass die Signale des Drohnenkrieges über die Airbase Rammstein laufen.
Das war vorher nicht offiziell, oder wie?
Das ist vorher nicht der Fall gewesen. Davor hat die Bundesregierung im Grunde genommen, hat sich auf die Taktik zurückgezogen, nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Sie haben immer argumentiert, die Amerikaner haben ihnen versichert, dass von der Airbase Rammstein keine Drohnen starten würden. Was auch richtig ist, aber das war niemals die Frage, sondern die Frage war im Grunde genommen, laufen die Signale über die Airbase Rammstein und inwieweit ist die Airbase Rammstein wichtig oder zentral im Drohnenkrieg? Und Michael Roth hat zugegeben bei einer Fragestunde im Bundestag, dass die Airbase Rammstein ein zentraler Knotenpunkt in dem Drohnenkrieg ist und hat quasi auch zugegeben, dass es den Drohnenkrieg ohne die Airbase gar nicht geben könnte oder würde.
Aber das wussten Friedensaktivisten ja schon vorher. Woher wussten wir das eigentlich?
Das wussten wir schon viel, viel vorher durch Whistleblower. Im Grunde genommen, also Edward Snowden hat es zum Beispiel öffentlich gemacht,
publik
gemacht.
Über Rammstein schon.
Genau, er hat quasi Dokumente veröffentlicht, wo klar wurde, dass darüber halt die Signale laufen, dass der Drohnenkrieg zentral über die Airbase Rammstein läuft. Zusätzlich kam Brandon Bryant dazu, ein ehemaliger Drohnenpilot, der auch über den Drohnenkrieg berichtet hat und der selber auch gesagt hat, ohne Rammstein gäbe es keinen Drohnenkrieg.
Das heißt, Whistleblower hatten das schon veröffentlicht und jetzt hat die Bundesregierung das zugegeben.
Genau, die Bundesregierung hat es mittlerweile zugegeben. Problematisch an der Sache ist immer noch, dass die Bundesregierung zwar zugibt, dass der Drohnenkrieg über die Airbase läuft, aber sie geben nicht zu, dass es im Grunde genommen ein völkerrechtswidriger Krieg ist. Also die Bundesregierung zieht sich immer noch auf die Position zurück, dass die Amerikaner ihnen versichert haben, dass keine völkerrechtswidrigen Aktivitäten von der Airbase Rammstein laufen würden.
Das ist ja absurd, oder?
Der Drohnenkrieg ist meines Erachtens sowieso grundsätzlich völkerrechtswidrig. Also insbesondere in Gebieten, wo nicht offiziell Krieg herrscht.
Aber nochmal zu der Ursprungsfrage zurück. Das ist jetzt alles raus. Aber was bringt es dagegen zu demonstrieren?
Dass es in die Öffentlichkeit kommt. Also wir haben uns von der Kampagne, haben wir uns das Ziel gesetzt, wir wollen das Thema thematisieren, wir wollen es in die Öffentlichkeit bringen und wir möchten gerne die Politik, aber auch die Gesellschaft und auch die Medien gerne informieren und natürlich auch darüber informieren, dass da ein völkerrechtswidriger Krieg passiert und dass es Unrecht ist, einfach was darüber passiert, dass es moralisch verwerflich ist.
Ich meine, dass diese Militärbasis wichtig ist, das weiß man doch schon lange oder eher nicht. Oder ist es in der Öffentlichkeit nicht so bekannt?
Ich glaube, die Militärbasis selber ist in der Öffentlichkeit noch nicht sonderlich bekannt. Mhm. Also, wenn ich über Rammstein erzähle, höre ich immer wieder, ja, das wird auch mit Doppel-M geschrieben und das ist doch die Band. Deswegen, glaube ich, müssen wir da noch viel, viel Aufklärungsarbeit leisten.
Wie ist denn, Sie sind ja auch oft vor Ort in Rammstein, in Kaiserslautern, in der Pfalz. Wie ist denn dort die Stimmung in der Bevölkerung? Weil ich hatte oft gehört, dass die Militärbasis auch große Sympathien in der Bevölkerung hat. Weil damit ja auch irgendwie Menschen vielleicht ihr Jobs verbinden oder der Meinung sind, wenn diese Militärbasis aufgelöst wird, viele Arbeitsplätze verloren gehen. Wie ist da die Stimmung? Wie werden Sie aufgenommen als Friedensaktivist da vor Ort?
Gespalten. Also wir machen das ja jetzt schon ein bisschen länger. Also die erste Aktion von der Kampagne war 2015. 2016 waren wir wieder da und dieses Jahr kommen wir auch wieder. Ich muss sagen, am Anfang war es eigentlich eher so, dass ist in Kaiserslautern und Umgebung, dass es im Grunde genommen pro Airbase Rammstein war. Weil es herrscht immer noch dieser Nimbus, dass die Airbase Jobs schafft. Viele Menschen vermieten ihre Wohnungen an Amerikaner und ja, sehen ganz einfach, das muss man auch so sehen, das ist ein Wirtschaftsfaktor. Das ist auch immer noch so der Fall. Es ist aber so, dass im Laufe der Jahre, gerade nach dem 11. September, nach den Anschlägen, haben die Amerikaner sich immer weiter zurückgezogen. Das heißt, sie bauen auf ihrer Base ihre eigenen Einkaufszentrum, ihre eigenen Restaurants und auch das Personal wird immer mehr ausgetauscht durch amerikanisches Personal. Alleine schon aus Gründen der Sicherheit, so argumentieren sie. Dadurch fallen viele Jobs weg, die früher da waren, aber es herrscht immer noch der Gedanke in dem Kopf der Menschen, dass die Base ein Arbeitgeber ist und dass sie deswegen notwendig ist. Auf der anderen Seite hat man halt auch die anderen Stimmen, die sagen, die Base ist zwar wichtig für die Region, aber der Drohnenkrieg ist so verwerflich, dass wir das nicht mittragen können. Deswegen denke ich, das ist eine 50-50-Stimmung. Wir erhalten unheimlich viel Unterstützung auch für die Kampagne, was wir 2015 noch nicht gekriegt haben. Mittlerweile ist es so, dass uns zum Beispiel ein ortsansässiger Bauer für das Friedenscamp das Feld zur Verfügung stellt. Sowas war früher, glaube ich, undenkbar, wenn man von außen kommt und gegen die Airbus demonstriert.
Haben Sie Verständnis dafür, dass Menschen sagen, weil mein Job, weil mein Auto, weil mein Haus mit diesem Militärbasis zusammenhängt, finde ich es gut und ist mir egal, dass da täglich Drohnen Menschen über den Haufen schießen?
Ich persönlich habe dafür natürlich kein Verständnis, weil in meinen Augen ist es Blutgeld. Und deswegen würde ich persönlich so einen Job niemals annehmen. Man muss dem aber Rechnung tragen. Also ich kann genauso gut einen Familienvater verstehen, der Kinder zu Hause hat, der seine Familie ernähren möchte, der sagt, ich finde keinen anderen Job und deswegen arbeite ich in der Airbase. Da muss man aber weiterdenken. Also im Grunde genommen ist es ja so, dass mit der Schließung der Airbase, die wir ja sozusagen am Schluss der Kampagne anstreben, kommt es ja nicht dazu, dass alle Leute arbeitslos sind und auf der Straße sind, sondern wir versuchen dann Konversionsprogramme zu erarbeiten.
Was heißt Konversion?
Konversion ist im Grunde genommen militärische, die Umwandlung vom Militärischen ins Zivile. Mhm. Also es gibt verschiedenste Beispiele dafür, wo ehemalige Militärstandorte aufgegeben wurden und wo dann zum Beispiel Einkaufszentren oder Industrie angesiedelt wurde.
Aber es gibt Konzepte dafür?
Es gibt Konzepte dafür, auf jeden Fall. Und auch wir streben das im Grunde genommen an. Also zum Beispiel für die Region Kaiserslautern wäre zum Beispiel eine Idee. Die Region hat das größte Waldgebiet in Gesamtdeutschland. Und es wäre ein wunderbarer Urlaubsort. Also Menschen könnten da hingehen, könnten mit ihren Familien, könnten sie durch den Wald spazieren gehen. Was sie jetzt alles nicht machen, weil halt den ganzen Tag alle 5 Minuten ein Flugzeug über ihre Köpfe donnert.
Das sind auch keine kleinen Flugzeuge, ne? Das sind so Riesentransporter.
Das
ne?
sind riesengroße Materialtransporter, die halt Munition, Personal in die Kriegsgebiete fliegen.
Mhm. Und gibt es Möglichkeiten, diese Idee einer Konversion zu einer breiteren Öffentlichkeit da bekannt zu machen? Also gibt es darüber eine Diskussion in der Region?
Ja, die Diskussion gibt es auf jeden Fall und wir versuchen es auch immer wieder. In der Öffentlichkeit merkt man von der Kampagne oft nur, dass wir einmal im Jahr an den Toren der Base stehen und demonstrieren. Dem ist aber gar nicht so. Also wir machen das ganze Jahr über hinweg, machen wir Informationsveranstaltungen, auch in der Region, wo wir die Leute darüber aufklären und wo wir ihnen halt eine Alternative zu der Airbase bieten wollen.
Mhm. Wie sehe so eine Alternative aus konkret in Ramstein? Haben Sie die Ideen dazu? Außer jetzt Urlaubshotels oder so.
Industrie kann man ansiedeln zum Beispiel. Mhm. Also es ist ja so, dass der Standort Kaiserslautern eigentlich ein idealer Standort ist, um Industrie da anzusiedeln. Mhm. So hat man zum Beispiel eine sehr gute Universität da. Die gesamte Region ist zweisprachig im Grunde genommen. Also Englisch sprechen natürlich alle dort. Das hat die Base natürlich mit sich gebracht. Und man hat auch eine wunderbare Verkehrsanbindung. Und was noch viel besser ist, mit der Schließung der Airbase hätte man gleich einen Flughafen.
Okay, also es wäre nicht so schwierig sozusagen, hier eine von der militärischen zu zivilen Infrastruktur umzuwandeln.
Meines Erachtens nicht, nein.
Okay, was ist denn der größte Widerstand, um das zu tun?
Politisch.
Und zwar von wem?
Man muss ganz klar sagen, dass es politisch nicht gewollt ist. Also es ist ja auch so, dass... nehmen wir zum Beispiel mal die Stadt Ramstein-Miesenbach. Die lebt natürlich auch von der Base. Und wie ich vorhin schon beschrieben habe, viele Menschen arbeiten da. Und viele Wohnungen werden da angemietet von den Amerikanern. Und die Politik selber möchte es nicht. Das merkt man immer wieder, ja.
Aber wie ist es? Ich meine, wenn jetzt die deutsche Bundesregierung oder die lokalen Behörden sagen würden, wir wollen das hier nicht, könnte man das machen? Konnte man diese Militärbasis einfach auflösen?
Ja. Das ist ja auch unsere Forderung von der Kampagne, die richtet sich direkt an die Bundesregierung, dass das Truppenstationierungsabkommen gekündigt wird. Das besagt, wenn es gekündigt wird, dass innerhalb von 2 Jahren die Truppen abziehen müssten.
Von wann ist denn dieses Abkommen?
Das Truppenstationierungsabkommen wurde im Grunde genommen nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht. Mhm. Aber es wurde nochmal angepasst mit dem 2+4-Vertrag.
Okay. Also nach der Wende sozusagen.
Genau. Mhm.
Und es gibt so eine Art Kündigungsfrist von 2 Jahren. Mhm. Und das wäre rechtlich einfach zu machen.
Das wäre einfach zu machen, wenn die Bundesregierung den Vertrag kündigt. Dann ist...
Was meinen Sie, warum macht es die Bundesregierung nicht? Weil so viel haben sie davon ja nicht, oder? Oder doch?
Ja, es ist natürlich, argumentiert wird immer mit der transatlantischen Freundschaft, dass man den Vertrag nicht kündigen möchte oder ihn niemals kündigen wird, weil man halt mit den Amerikanern gut und freundschaftlich zusammenarbeitet.
Also verstehe ich das richtig? Für das transatlantische, also Freundschaft, also für die Nähe zu USA, akzeptiert die Bundesregierung, dass eine Militärbasis in der Pfalz die gesamte Drohnenkriege logistisch sozusagen untermauert und die Transportlogistik der amerikanischen Armee sicherstellt?
Eigentlich ist es noch viel schlimmer, wenn man sich das so bedenkt. Es ist, dass die Bundesregierung es zulässt, dass von deutschem Boden wieder Krieg ausgeht. Das ist das, was man nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich nie wieder haben wollte.
Gut, das hat ja 99, haben die das ja selber gemacht. Aber es ist ja noch viel mehr mit Rammstein, oder? Was passiert dort eigentlich? Also, da laufen die Drohnen, da werden die praktisch mit wie Sie haben ja gesagt, mit als eine Relaisstation werden sozusagen gestützt, dass die Drohnen überhaupt fliegen und die Signale empfangen können. Da läuft die Logistik der amerikanischen Armee im Nahen Osten. Was passiert dann noch?
Die Airbase Rammstein ist, wie schon beschrieben, ist zentral für den Drohnenkrieg. Das hat damit zu tun, dass die Funksignale von Nevada über ein Unterseekabel, über ein Glasfaserkabel zur Airbase Rammstein geleitet werden. Und von der Airbase Rammstein werden sie über Satellit in die Einsatzgebiete im
Mittleren Osten gebracht. Moment, sie haben praktisch Kabel unter Atlantik gelegt.
Genau.
Bis unter dem Ozean.
Bis nach Deutschland.
Von Nevada bis nach Rammstein gibt es Kabel. Okay. Genau.
Und von Rammstein wird das Signal weitergeleitet an Satelliten und dann in den Mittleren Osten. Man könnte von den USA die Drohnen steuern. Das hat mit der Erdkrümmung zu tun, um die Signale zu übermitteln. Deswegen läuft es darüber. So, dann, wie Sie schon gesagt haben, ist es natürlich ein riesiger Umschlagplatz für Personal, Truppen und auch für Ausrüstung, sowas wie Munition, Panzer, alles Mögliche wird über diese Airbase Rammstein abgewickelt und wird halt in die Krisengebiete in dem Mittleren Osten geflogen. Zusätzlich kommt noch, dass in der Airbase Rammstein ist dass die Kommandozentrale des Raketenabwehrschirmes stationiert. Das Aha. ist auch eine sehr wichtige Sache, auch für die Region. Das versuchen wir den Menschen dort auch immer wieder zu sagen, dass dieser Raketenabwehrschirm ist für Russland eine der größten Bedrohungen. Das hat die russische Regierung auch so gesagt.
Was ist das Raketenabwehrsystem? Das klingt ja sehr defensiv erstmal, ist ja nichts Schlimmes
daran. Da geht es im Grunde genommen darum, nach einem Erstschlag die Reaktion, quasi die Atomraketen, die aus Russland kommen würden, abzufangen mit dem Raketenabwehrschirm. Deswegen.
Wo wird dieser Abwehrschirm gebaut?
Der ist angesetzt in Rammstein. Also in Rammstein-Miesenbach ist die Kommandozentrale.
Ist die Kommandozentrale. Der amerikanischen Armee oder von wem ist das? Ist es von NATO oder von USA oder von wem ist das?
Das ist im Grunde genommen ist das die NATO-Zentrale, ja. Es ist aber auch so, dass dieser Raketenabwehrschirm, der ist so gefährlich halt, wie ich schon sagte, weil die Russen es als Bedrohung ansehen. Mhm. Und falls es zu einem Atomkrieg kommen würde, wäre Rammstein, also beziehungsweise Kaiserslautern, das erste Angriffsziel von Atomraketen. Ich sage immer so schön, im Falle eines Atomkrieges wäre Kaiserslautern und Umgebung nur noch ein ganz großes Loch.
Und warum?
Weil die ersten Atombomben darauf fallen.
Um diese Abwehrsystem sozusagen.
Genau, es aus Kraft zu setzen.
Alles klar. Also wir haben in Rammstein sozusagen die Relaisstation für die Drohnen. Wir haben den Umschlagplatz der amerikanischen Truppen. Wir haben die Kommandozentrale des Raketenabwehrsystems der amerikanischen oder der NATO-Armee gegen Russland. Gibt es da noch mehr, wissen wir mehr, was die amerikanische Armee dort treibt?
Zusätzlich ist natürlich auch noch die NATO stationiert, also beziehungsweise das AIRCOM ist da stationiert. Das ist das die Kommandozentrale der NATO-Luftstreitkräfte. Die ist da auch noch ansässig. Und es ist mal so gewesen, dass in Rammstein Atombomben gelagert wurden, Mittlerweile haben die Amerikaner gesagt, die Atombomben lagern dort nicht mehr und sind umgesetzt worden.
Es gibt dann andere Stellen in Deutschland, oder? Wo die Atomwaffen sind.
Büchel zum Beispiel, ja.
Büchel, wo ist das?
Büchel ist gar nicht so weit weg von Ramstein. Übrigens das als kleinen Hinweis. Wir planen bei den diesjährigen Aktionen, planen wir am Donnerstag eine Fahrt nach Büchel mit den Aktivisten, wo wir dort eine Mahnwache abhalten wollen.
Okay. Da sind Atomwaffen stationiert?
Da sind Atomwaffen stationiert und werden im Rahmen der nuklearen Teilhabe trainieren deutsche Soldaten mit, diesen nicht mit Atomwaffen, sondern mit Attrappen im Grunde genommen trainieren sie.
Okay. So, das ist also alles, was in Ramstein da zusammenkommt. Was machen Sie da jetzt dieses Jahr dagegen? Können Sie das mal kurz umschreiben, was da jetzt Anfang September dagegen passieren wird?
Mhm. Gerne. Wir haben dieses Jahr, ich glaube, die größten Aktionen, die wir im Laufe unserer jetzt dreijährigen Geschichte dort veranstalten. Wir haben uns dieses Jahr unheimlich viel vorgenommen, große bunte Proteste und aussehen tut das Ganze so, dass wir ein einwöchiges Friedenscamp haben. Das ist vom 3. bis zum 10. September. Dann machen wir einen internationalen Kongress, der sich mit dem Thema Militärbasen und ihre geostrategische Bedeutung befasst. Dieser Kongress läuft über 2 Tage, vom Freitag auf den Samstag. Mhm. Dann haben wir noch einen Knüller am Freitagabend. Dort haben wir eine Abendveranstaltung mit sehr prominenten Rednern. Also da ist zum Beispiel der Daniele Ganser. Dann haben wir die Anne Wright, einen ehemaligen US-Colonel, die ausgestiegen ist nach dem Irakkrieg. Und wir haben den Eugen Drewermann.
Die sind auf einem Podium, die drei.
Genau, die halten in der Versöhnungskirche Kaiserslautern, werden sie ihre Referate halten.
Okay.
Dann machen wir dieses Jahr wieder eine Menschenkette. Die wird quasi von dem Ort Ramstein-Miesenbach wird sie bis zu den Toren der Base laufen und von den Toren der Base bis zur Gedenkstätte der Flugkatastrophe. Und zusätzlich machen wir dieses Jahr als neues Element machen wir ein Friedensfestival, wo wir verschiedene Künstler eingeladen haben, sich für den Frieden einzusetzen und mit Musik quasi Menschen für das Thema Frieden zu interessieren.
Wo findet es statt?
Das findet in der Kammgarn in Kaiserslautern statt, Kulturzentrum Kammgarn. Mhm. Und es werden sehr prominente Künstler und Künstlerinnen auftreten. Da bin ich auch persönlich sehr froh drüber, dass sie zugesagt haben. Das ist ja heutzutage nicht mehr selbstverständlich für Künstler, dass sie sich für den Frieden einsetzen. Mhm. Und zugesagt haben zum Beispiel Dieter Hallervorden, Patrice und Leslie Clio. Und es werden auch noch viele, viele weitere auftreten, wie zum Beispiel Morgaine oder Kylis Moore und. Das kann man alles auf der Webseite nachlesen.
Früher war das doch viel selbstverständlicher, dass so bekannte Künstler sich auf Friedensaktivitäten blicken lassen. Ne? Heute ist es nicht mehr so selbstverständlich, sagen Sie. Warum eigentlich?
Ja, das ist eine gute Frage, die man vielleicht auch mal den Künstlern stellen könnte. Aber ja, es ist so. In den 80er Jahren gab es zum Beispiel Künstlerinnen und Künstler für den Frieden. Oder ich glaube, da hieß es noch Künstler für den Frieden. Da hat man noch nicht gegendert in den 80er Jahren. Und die haben sich sehr eingesetzt für den Frieden. Also da waren halt prominente Künstler wie Peter Maffay zum Beispiel dabei, die sich halt für den Frieden eingesetzt haben. Heutzutage ist es nicht mehr so. Ich vermute, es ist wie bei vielen Menschen so, dass es in den heutigen Zeiten, die Welt ist schnelllebiger geworden und man hat Probleme, glaube ich, so neben Job und allen Ansprüchen, die diese Welt mit sich bringt, halt auch für den Frieden einzusetzen. Und die Künstler haben natürlich auch teilweise vielleicht auch ein bisschen Angst, sich da in die Öffentlichkeit zu stellen und sich für solche Themen einzusetzen, weil es ist ja leider immer noch nicht ganz normal, dass man sich halt gegen eine Militärbasis einsetzt. Und das kann Probleme geben. Deswegen bin ich umso froher, dass sich so viele Künstler
das jetzt mal so anläuft.
Ja.
Seit wann sind Sie eigentlich engagiert in der Friedensbewegung?
Ich bin circa seit, gar nicht mal so lange, seit 5 Jahren bin ich ungefähr engagiert in der Friedensbewegung.
Das ist. Und wie kam es dazu?
Ja, wie kam es dazu? Ich bin, nach dem Studium habe ich mich gefragt, was fängst du an mit deinem Leben? Und ich wollte einfach mal, ich wollte halt nichts machen, was ich mit meiner Einstellung oder was ich moralisch nicht vertreten kann. Und dann habe ich halt angefangen, mich ein bisschen umzugucken und habe meinen Platz so über ein Praktikum in der Friedensbewegung gefunden.
Okay.
Das war teilweise auch zufällig.
Ja, aber, alles klar. Ja. Wenn Sie jetzt auf diese 5 Jahre zurückschauen, wie hat sich Friedensbewegung entwickelt in Ihren Augen?
Ja, das ist eine gute Frage, die sich die Friedensbewegung immer wieder stellt.
Deswegen stelle ich sie jetzt an Sie.
Ja, natürlich. Also es ist so, dass ich, wie gesagt, noch nicht allzu lange dabei bin. Mhm. Deswegen kann ich das vielleicht auch gar nicht abschließend beurteilen. Aber es ist zum Beispiel so, dass es ja in den 80er Jahren eine riesengroße Friedensbewegung gab, zum Beispiel gegen die Pershing-2-Raketen, wo Hunderttausende im Bonner Hofgarten waren. Davon reden natürlich die alteingesessenen Friedensbewegten heute noch, weil das war großartig. Oder zum Irakkrieg waren Hunderttausende Menschen auf der Straße. Das ist heutzutage nicht mehr so. Was ich aber sagen kann, um es mal, ja, das klang jetzt ein bisschen pessimistisch und das ist eigentlich gar nicht so pessimistisch. Ich kann sagen, in den Jahren, wo ich in der Friedensbewegung bin, sieht man, dass es wieder ein Aufleben der Friedensbewegung gibt. Mhm. Also wir waren damals oft bei Aktionen ein kleiner Haufen, der auch wenig Beachtung fand. Aber jetzt zum Beispiel, ja, wie mit der Kampagne Stopp Rammstein, dass immer mehr Menschen wachen auf. Sie sagen, das kann ja nicht sein, dass so viel Ungerechtigkeit in der Welt ist, dass so viel Krieg in der Welt ist, dass Menschen sterben und dass wir das quasi, ja, Deutschland mitträgt, halt auch diese Airbase. Und man merkt, dass es von Jahr zu Jahr immer mehr werden. Mhm. Also so ist es zum Beispiel auch mit unseren Aktionen. 2015 waren wir ca. 1500 Menschen. 2016 waren wir schon 5000 und ich hoffe, dass wir 2017 dieses Jahr viel, viel mehr werden.
Das ist ja alles erstmal hoffnungsvoll. Trotzdem, wenn man sich anschaut, nach Umfragen, nach Meinungsbildern, die große Mehrheit in der Bevölkerung in Deutschland möchte eigentlich eine friedlichere Politik, möchte eigentlich keinen Krieg. Gleichzeitig laufen Rüstungsprojekte, laufen Militärbasen in Deutschland und da sind nicht jetzt die Hunderttausend auf der Straße. Woran liegt das? Was meinen Sie?
Ja, das ist das große Paradox, dass man in Deutschland immer eine große Mehrheit finden wird, die gegen Krieg ist. Wenn man sich die Umfragen betrachtet, sind das ja bis zu 70%, die sagen, wir wollen keinen Krieg. Und das Paradox ist, warum wählen die Menschen trotzdem Kriegsparteien? Warum gehen sie nicht auf die Straße? Warum demonstrieren sie nicht gegen Krieg? Das ist eine Frage, die man wahrscheinlich nicht in so kurzer Zeit beantworten kann. Und wo wir
haben Sie irgendwelche Ideen, woran das liegen kann? Oder was man dagegen tun kann?
Teilweise müssen wir aus der Friedensbewegung vielleicht auch selbstkritisch sein, dass wir es immer noch nicht geschafft haben, die Menschen aufzuklären. Dass wir es bisher nicht geschafft haben, ihnen Angebote zu machen, wo sie halt auch ja, ihr Gesicht zeigen können, wo sie halt auch sagen können, wir wollen das nicht. Aber
kann das sein, dass die Friedensbewegung noch ein bisschen in den 80ern hängt? Die alten Strukturen?
Nein, das würde ich gar nicht mal so sagen. Also natürlich ist es so, dass alte Strukturen immer noch bestehen und dass sie meines Erachtens auch wichtig sind. Aber es ist auch so, dass mehr junge Menschen dazukommen. Muss ja auch zwangsläufig. Die Natur wird es halt so richten. Also irgendwann, leider ist es so, sterben die Menschen halt auch, die in den 80er Jahren aktiv waren. Und dann müssen wir das einfach mit jungen Menschen auffüllen. Und das ist unsere große Aufgabe auch für die nächsten Jahre.
Was meinen Sie, worin müsste sich die Friedensbewegung erneuern? Haben Sie da Ideen, was so ein, zwei Punkte sein könnten, wo Sie sagen, da bräuchten wir eine Erneuerung?
Ja, ich glaube, es ist oft, die Konzepte der Friedensbewegung müssten vielleicht erneuert werden. Also man merkt, dass es in der Vergangenheit oft so war, dass wir mit Frontalvorträgen versucht haben, die Menschen aufzuklären. Oder dass es bestimmte Abläufe gibt bei Demonstrationen. Also es muss zum Beispiel so und so viele Redner geben, dann läuft man vor dem Bundestag und gibt seinem Protest Ausdruck. Vielleicht muss man einfach ja, über neue Konzepte nachdenken. Und das haben wir auch versucht mit unserer Kampagne, mit Stopp Airways Rammstein, indem wir halt ja, Elemente zum Mitmachen anbieten, indem wir eine Menschenkette anbieten, wo sich alle Leute beteiligen können. Aber auch, wo wir die Kampagne selber sehr, ich würde mal sagen, durchlässig und basisdemokratisch ist. Also wir haben zum Beispiel Arbeitsgruppen, wo sich die Menschen beteiligen können, wo sie ein Teil der Kampagne werden können. Und ja, oder auch solche Elemente wie das Friedensfestival, wo halt Menschen hingehen können, die sich vielleicht politisch vorher noch nie mit dem Thema Frieden auseinandergesetzt haben, wo halt die Oma mit ihrem Enkel oder die Mutter mit ihrem Kind hingehen kann oder auch der Vater natürlich.
Was sind jetzt so die größten Schwierigkeiten bei der Kampagne Stopp Airbase Rammstein? Wo brauchen Sie Hilfe? Was kann jeder tun?
Ja, wie jedes Jahr, glaube ich, sind die größten Schwierigkeiten, dass wir immer noch viel zu wenig sind, die das organisatorisch mit anpacken. Aber da hat man wahrscheinlich nie genug Menschen. Aber was viel wichtiger ist, diese vielen Aktionen, die wir anbieten, sind alle kostenlos. Also die Abendveranstaltung ist kostenlos, das Friedensfestival ist kostenlos und das muss natürlich finanziert werden. Also ich bin froh, dass die Künstler zum Beispiel ohne Gage auftreten, aber wir haben natürlich Produktionskosten. Das heißt, wir müssen den Konzertort, wir müssen die Technik bezahlen, wir müssen die Techniker bezahlen, wir müssen für die Künstler die Anreise bezahlen. Das ja, summiert sich natürlich und deswegen sind wir halt auch immer auf Spenden angewiesen, weil wir halt die Kampagne ehrenamtlich arbeitet, aber halt wir haben keine Geldgeber von außen. Wir sind rein spendenfinanziert.
Und was für Kosten kommen da zusammen? Haben Sie irgendeine Größenordnung?
Das ist ganz unterschiedlich. Also im letzten Jahr haben wir zum Beispiel, ja, Pi mal Daumen 50.000 Euro für die Aktion ausgeben müssen. Und dieses Jahr durch das Friedensfestival werden es natürlich noch ja, ein bisschen mehr werden. Am Schluss kann man natürlich jetzt die Rechnung aufmachen.
Am Schluss kann man die Rechnung aufmachen. Und was kann jeder tun? Haben Sie irgendwelche, gibt es Möglichkeiten, ihn zu spenden oder wie ist es?
Ja, wir bieten zum Beispiel gerade eine Crowdfunding-Kampagne an, wo man halt für das Friedensfestival ja, seinen Euro geben kann. Und das ist vielleicht ganz attraktiv, weil wir auch, ja, man hat die Möglichkeit, Geld zu spenden und trotzdem noch was mitzunehmen. Also wenn man Geld spendet, kriegt man zum Beispiel ein T-Shirt oder einen Schal oder ja, den Festival-Soli-Button, den kann man dann halt mit seiner Spende halt erhalten.
Also das werden wir hier unter dem Interview auch den Link setzen. Jeder, der vielleicht auch mal nicht hinfahren kann, aber einen Beitrag leisten möchte, kann eine kleine Spende tun. Jetzt zum Schluss nochmal. Wenn Sie jetzt Revue passieren lassen, Sie sind seit einigen Jahren in der Friedensbewegung, Sie organisieren seit 3 Jahren die Proteste in Ramstein. Wo schöpfen Sie Ihre Hoffnung, dass sich wirklich was verändert?
Also ich habe große Hoffnung. Also ich habe gerade bezogen auf den Drohnenkrieg, habe ich große Hoffnung, dass wir da was leisten können oder dass wir was bewirken können. Denn man merkt es, dass in der Bevölkerung, dass eigentlich keiner diesen Drohnenkrieg möchte. Und man merkt es jetzt auch in der Bundesregierung, merkt man auch, dass da vielleicht so langsam ein kleines Umdenken stattfindet. So hat man jetzt zum Beispiel neulich erst die Situation gehabt, dass die Bundesregierung Drohnen anschaffen möchte. Also es ist ja nicht nur so, dass die Amerikaner Drohnen haben, es haben noch viel, viel mehr Drohnen, die Chinesen, die Russen. Und da möchte natürlich die Bundesregierung in nichts nachstehen. Und sie haben jetzt schon Drohnen, das sind Überwachungsdrohnen, aber sie möchten auch über bewaffnete Drohnen haben.
Kampfdrohnen.
Kampfdrohnen, richtige Kampfdrohnen. Und es ist gerade die Frage gewesen, schafft die Bundeswehr sich diese Drohnen an? Und das wurde von der Bundesregierung bisher nicht entschieden. Es wurde quasi vertagt auf nach der Wahl.
Okay.
Und ja, mit solchen Sachen sieht man halt, dass man halt auch was bewirkt. Und bezogen auf die Airbase denke ich, es wird noch viele, viele Jahre kosten. Aber ich bin gar nicht so hoffnungslos, dass wir es irgendwann schaffen, sogar irgendwann die Base zu schließen.
Was ist da Ihre Wunschvorstellung? Was müsste jetzt noch passieren?
Ja, es müssten 100.000 auf die Straßen gehen.
Sie meinen, mit 100.000 Leute, die Ramstein demonstrieren, könnte man das zumachen?
Wenn der Druck von der Straße kommt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass man halt die Politik, die Medien, die Gesellschaft insoweit beeinflussen kann, dass irgendwann diese Base geschlossen wird, ja.
Herr Löck, wir wünschen Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.